Ja, willkommen zu einer neuen Folge, die Verhandlung Teil 3. Wir haben jetzt diese Folge aufgenommen, als ich schon die Berufungsentscheidung bekommen habe, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe und über die es noch ganz viel zu erzählen gibt, aber wir müssen zuerst noch das Thema mit der Plazenta, weil wir wollen ja noch der Chronologie folgen und deswegen machen wir jetzt einfach dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben und euch auch geteasert haben. In der Folge heute geht es um die Plazenta. Und weil es eben so ein großes, kompliziertes Thema ist, werden wir uns eine ganze Folge dafür Zeit nehmen. Ich sitze heute wieder zusammen mit meiner lieben Kollegin, Freundin und Hausgeburtshebamme Andrea Surek. Und falls ihr die vorigen Folgen noch nicht gehört habt, würde ich euch das dringend empfehlen, weil das ist eben eine aufgebaute Podcast-Serie. Die entsprechenden Links zu den Folgen findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt los geht's mit Folge 3. Also beginnen wir mal ein bisschen mit den Hard Facts und den Plazenta Basics, damit auch alle wissen, von was wir da jetzt heute reden. Also die Plazenta, der Mutterkuchen genannt. Das verwende ich eigentlich nie, das Wort.
Naja, nicht.
Ja. Also prinzipiell ist es ja so, dass die Plazenta die Verbindungsstelle ist zwischen Mutter und Kind. Er gehört rein vom Gewebe her dem Kind, aber es gibt eben diese Zwischenstelle, wo es zum Austausch kommt von Nährstoffen, von Sauerstoff, von allem, was das Baby braucht zum Wachsen. Und die Plazenta entwickelt sich schon ganz, ganz früh. Und das Spannendste, finde ich, bei der Plazenta ist ja, dass sich das Blut vom Baby mit dem Blut der Mutter nicht vermischt. Das glauben ja manche, ist aber nicht so. Deswegen kann ja das Baby eine andere Blutgruppe haben als die Mutter. Das heißt, das sind zwei wirklich ineinander getrennte Systeme, die aber trotzdem miteinander so kommunizieren und so eine, es ist faszinierend.
Ich finde, die Plazenta ist hochkomplex, hochleistungsfähig und sehr spannend.
Ja. Und so eine reife, gescheite, gesunde Plazenta hat meistens so ein halbes Kilo, plus minus, das ist immer ein bisschen angepasst auch an das Baby. Je größer das Baby, desto größer die Plazenta. Also ich habe ja schon Plazenten in der Hand gehabt, die haben ein Kilo gewogen. Mit dementsprechenden 5 Kilo Babys. Genau. Ja, voll. Aber normalerweise ist eben so ein halbes Kilo schwer und so 2 bis 3 Zentimeter dick und hat einen Durchmesser von so 20 Zentimetern circa. Wie lang die Nabelschnur ist, ist auch immer ganz unterschiedlich. Da gibt es ganz ewig lange Nabelschnüre, es gibt ganz kurze Nabelschnüre. Manchmal sind sie um den Hals gewickelt, manchmal nicht.
Ja.
Dann gibt es ja auch diese Fruchtblase, das ist ja der Teil, wo das Baby drinnen ist, verbunden mit der Nabelschnur und der Plazenta. Und diese Fruchtblase besteht aus 2 Häutchen.
Genau, aus 2 Schichten.
Aus 2 Schichten, dem Amnion und dem Chorion. Hat aber jetzt in unserem Fall gar nicht so viel Bedeutung.
Nö. Also
da geht es wirklich mehr um die Plazenta-Struktur. Ja. Und prinzipiell ist es halt so, dass diese Plazenta eben aus Zotten besteht.
Wie kann man sich so eine Plazenta vorstellen? Ich finde, das ist manchmal ganz schwierig zu beschreiben. Oder also eigentlich die Funktion dahinter. Ich finde, die gute Affirmation ist schon wie der Baum, also mit den Wurzeln und oben, also damit der Austausch irgendwie so stattfindet. Und wie die Margarete gesagt hat, die mütterliche Seite hat ganz viele Zotten. Und es sind ganz viele verschiedene Zotten, die auch verschiedene Aufgaben haben. Also reden hier von Stammzotten, Zwischenzotten, Endzotten. Und diese Endzotten, also wirklich diese letzte Schicht, könnte man sagen, ist verantwortlich für den wichtigen Austausch und für die Versorgung. Und das Blut fließt eben, wie die Margarete schon gesagt hat, nicht direkt durch das Kind durch, sondern um diese Zotten herum. Und es wird quasi wie umspült. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Wasserbad eigentlich, wenn er so drinnen liegt und das Blut fließt so dazwischen in diesen feinen Strukturen. Genau, und über diesen Austausch, was passiert da? Das ist Sauerstoff, Nährstoffe und Kohlendioxid wird wieder zurück an die Mama gebracht und eben Sauerstoff und Nährstoffe kommen zum Kind. Ja.
Und wie so eine Plazenta ausschaut, kann man sich eigentlich
googeln.
Ganz gut im Internet anschauen.
Ja. Oder hat sie selber schon gesehen bei seinen
Geburten. Oder man hat sie selbst schon gesehen bei den Geburten, genau. Ich finde es immer sehr faszinierend und ich finde es immer gut, wenn man sich das anschaut und ich erkläre das immer voll gern. Ich habe das immer sehr gern den Frauen erklärt nach den Geburten.
Ich erkläre es noch.
Und auch für die Geschwisterkinder. Also die Kinder haben ja meistens gar keine Berührungsängste und sind da sehr fasziniert davon und wollen das ganz genau wissen, was das alles ist und wie das alles funktioniert.
Ja.
Ja, genau. Also ja. Eigentlich bin ich der Urplazenta-Fan.
Hier sind wir auch mal. Das ist ein total tolles System. Und eigentlich so dieses Organ auf Zeit, oder? Es wird gebaut, es versorgt und dann ist es fertig. Und dann wird es wieder ausgestülpt quasi.
Ja, und in vielen Kulturen wird ja die Plazenta sehr verehrt. Es gibt ja auch in afrikanischen Kulturen zum Beispiel den Brauch, dass man die Plazenta auch beerdigt, weil die gilt als Bruder des Babys. In vielen Kulturen wird dem einfach viel mehr Augenmerk gegeben als bei uns, wo man es einfach wegschmeißt. Beziehungsweise wir bei den Hausgeburten tun dann schon noch irgendwie würdigen im Sinne von Plazentadruck oder einfach so dieses Anschauen und Wertschätzen und sich vielleicht manchmal auch bedanken dafür, dass das Baby 9 Monate lang so gut versorgt hat. Das finde ich schon immer schön.
Ja. Ich finde das voll wichtig. Das gehört ja dazu.
Also prinzipiell muss man sagen, ist diese Plazenta einfach ein Organ, das unfassbar wichtig ist für das Baby und das wirklich top funktionieren muss, damit das ganze System gut funktioniert. Also die hat auch eine große und wichtige Funktion bei der Geburt und muss dieses Baby einfach wirklich diese 9 Monate lang gut versorgen und ist auch so ein Reservebunker für das Baby.
Es macht ja voll viel, auch nach der Geburt ist es voll wichtig. Also man ist auf sehr viele Sachen draufgekommen, also dass man eben die Kinder nicht abnabeln soll schnell, sondern auspulsieren lassen, zum Beispiel als auch lebensrettende Maßnahmen unter anderem.
Dass da viel Blutvolumen noch drinnen ist, dass das Baby gut brauchen kann nach der Geburt, das ist wie eine Infusion.
Ja, und es ist schon sehr spannend, weil wenn man die Kinder einfach lässt, also beziehungsweise wenn man da jetzt wirklich nicht gleich reingrätscht wegen was auch immer, es ist so spannend, weil die Kinder unterschiedlich lang holen. Also es gibt Kinder, da ist die Nabelschnur auspulsiert innerhalb von 5 Minuten und die Geschichte ist quasi gegessen. Mhm. Und es gibt Kinder, die brauchen unfassbar lang, damit dieses Auspulsieren fertig ist.
Mhm.
Also das finde ich schon ultra spannend.
Mhm.
Und man kann ja auch gar nicht sagen, warum. Also da gibt es kein, warum braucht das eine Kind länger als wie das andere Kind zum Beispiel. Also,
aber prinzipiell kann man schon sagen, dass man beobachtet, dass die Kinder, die ein bisschen brauchen, die so ein bisschen langsamer sind mit dem Anpassen ans äußere Leben, einfach länger die Plazenta auch brauchen. Man geht ja auch über dazu, dass man Kinder an der intakten Nabelschnur zum Beispiel reanimiert, weil man weiß, dass da einfach sehr viel Blutvolumen, das wirklich wichtig ist für die Kinder, dann noch rüberfließen kann.
Also das Blutvolumen, das ist das eine und der Sauerstoff ist halt das andere, weil ja der Sauerstoffaustausch ja noch weiterhin da ist, wenn der Austausch stattfindet.
Warum erzählen wir euch das jetzt ganz genau? Weil das eben wichtig ist zu verstehen, was bei der Charlotte eben nicht so gut funktioniert hat und dazu geführt hat, dass sie einfach diese Reserven dann nicht gehabt hat. Deswegen ist wichtig, dass man versteht, was eine Plazenta normalerweise kann und tut und wie das funktioniert.
Genau, wir befassen uns jetzt mal zuallererst mit dem Obduktionsbefund der Plazenta. Was war zu sehen? Also es war zu sehen, dass die Plazenta sehr klein war, mit 266 Gramm, also das heißt unter der 10. Perzentile. Also wirklich klein. Sie hatte eine Formanomalie, also sie war nicht schön rund, wie wir vorher gesagt haben, sondern einfach anders ausgeschaut. Es gab viele, viele Gitterinfarkte und viele massive Veränderungen. Auch ein Entzündungsgeschehen war drinnen und Myonekrosen, das erklären wir gleich, was es ist. Und Mekonien haben wir auch gefunden. Also nicht wir,
der Pathologe.
Was auch war, ist einfach eine Zottenveränderung und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch in der Geschichte. Was heißt das? Es ergibt sich einfach sehr deutlich, und das sagt auch er selber als Conclusio, dass in der Zusammenschau mit dem niedrigen Plazentagewicht gab es eine Limitierung der Perfusionskapazität und Hypoxie unter der Geburt.
Genau, das müssen wir jetzt übersetzen.
Was heißt das? Oder wichtig vorweg ist einfach, es ergibt sich sehr eindeutig, dass die Plazenta halt schwer pathologisch war, also dass es keine normale Plazenta war. Also das heißt, die Versorgungsleistung war einfach nicht gegeben. Und es gibt sehr viele Schadensmuster. Also es ist einmal, dass sie klein ist, also mit 266 Gramm, dass es eine schwere Durchblutungsstörung gab, eben diese Malperfusionen, massive Fibrineinlagerungen, akute Entzündung, das ist die fetale Beteiligung in dem Fall, und auch Mekonium. Das spricht aber insgesamt eben für eine chronisch vorgeschädigte, funktionell limitierte Plazenta. Und kam dann auch noch dazu, dass halt dann, also es ist nicht nur, dass sie schon chronisch nicht gut versorgt war, sondern es kam natürlich dann der Stress der Geburt dann auch noch dazu, der dann auch noch so einen akuten Zusatzstress gebracht hat.
Genau, das ist das Problem, was wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen erklärt haben, dass halt Geburten schon auch anstrengend sein können für die Kinder, aber die halt normalerweise genug Reserven haben, weil diese Plazenta ja funktioniert, genau, 9 Monate zuvor und dann halt auch bei der Geburt gut funktioniert. Und in unserem Fall, bei der Charlotte, war das eben so, dass die Plazenta erstens einmal viel zu klein war. Also die hat auch ausgeschaut wie so ein kleiner Schmetterling.
Mhm.
Und noch dazu, das Gewebe, was da war, einfach in keinem normalen Zustand war.
Genau.
Entzündungszeichen hatte, dass da so Stellen drinnen waren, die gar nicht plazentares Gewebe waren.
Also das ist dann... Diese Gitterinfarkte und auch diese Fibrinablagerungen sprechen vor allem für eine fortgeschrittene schwere Einschränkung. Und nämlich der, die wir vorher angesprochen haben, diese Austauschfläche. Deswegen war die Plazenta in ihrer Reservekapazität auch schon eingeschränkt. Und was urspannend war, also wir haben uns auch natürlich nochmal damit ein bisschen beschäftigt, was das alles bedeutet. Und es ist schon interessant, dass genau diese Fibrinablagerungen wie so eine Art Barriere wirken, und der Sauerstoff und die Nährstoffe dann überhaupt schwerer übertragen werden konnten. Also das spricht auch dafür, dass das Gewicht von der Charlotte eigentlich gering war für das, dass sie ausgetragen war. Also für das, dass es am ET war. Sie war immer noch im Normbereich. Also wenn wir uns diese perzentilen Kurven anschauen, aber sie war innerhalb dieser 10%.
Also was war ihr Geburtsgewicht? Weil da gibt es ja auch viele Mythen drumherum.
Die Charlotte war 2800 Gramm schwer mit 51 Zentimetern und 35 Kopfumfang.
Genau.
Prinzipiell ein okay kleines Kind. Also immer, also nicht schweres Kind einfach. Mhm. Also für ein zartes Kind.
Mhm.
Wenn wir nochmal zurück zu diesen Fibrinablagerungen kommen, weil die sind einfach dieses Eindeutige in der Geschichte, spricht der Pathologe davon, dass über 40% der Plazenta betroffen war.
Mhm.
Und das zeigt eindeutig, dass es ein erheblicher Teil dieses wunderbaren Organs funktionell gar nicht nutzbar war.
Mhm.
Also, und das ist einfach so unfassbar spannend an der Geschichte, weil die Charlotte ja trotzdem weitergewachsen ist und trotzdem so groß geworden ist, wie sie geworden ist.
Mhm.
Aber Kinder kompensieren ja halt auch. Und das war auch dieses, wie soll man sagen, dieses Zusammenspiel.
Mhm.
Ja.
Über diese Kompensation können wir da noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil das finde ich auch eine sehr spannende Sache, wie Kinder kompensieren können.
Die häufigste Frage hier ist dann einfach, warum oder wenn die Plazenta so stark geschädigt war, wie kann es sein, dass ein Kind überhaupt bis zu einer 40. Schwangerschaftswoche kommt? Und die Antwort ist, dass die Kinder einfach erstaunliche Fähigkeiten haben, nämlich im Anpassen. Und was machen die Kinder? Die gehen sozusagen in einen Sparmodus.
Die schalten sich auf Standby.
Genau. Was bedeutet das? Es wächst langsamer, es verbraucht weniger Energie und es priorisiert halt die wichtigsten Organe, also unter anderem das Gehirn. Und das Phänomen nennt man auch eine Art Umverteilung der Durchblutung. Also weniger Wachstum, aber Sicherung der lebenswichtigen Funktionen. Und mit 2800 Gramm war die Charlotte eher klein. Also nicht auch daher nicht optimal versorgt. Also das kann man einfach jetzt im Nachhinein sagen, dass das gut zu dieser Plazenta gepasst hat, dass sie so klein ist. Also so klein, dass sie einfach kleiner war.
Und das Problem ist, dass diese Art von Kompensation keine große Reserve ist. Und genau da wird es dann gefährlich. Solange keine zusätzliche Belastung dazu kommt, ist das ein fragiles Gleichgewicht. Aber sobald ein zusätzlicher Stress entsteht, zum Beispiel wenn Wehen dazukommen oder der Sauerstoffbedarf dadurch einfach erhöht ist unter der Geburt, kann das System kippen. Und das Kippen ist dann
plötzlich.
Ja.
Und das zeigt sich dann auch in diesem Geburtsverlauf ja wieder, weil man merkt, das Kind hat die Wehen bis zu einem gewissen Grad gut ausgehalten und dann ist es gekippt.
Und wenn das Baby bis zum Termin kommt, ist das nur kein Zeichen dafür, dass die Plazenta gesund war?
Nein.
Und es hat halt auch niemand im Ultraschall gesehen, muss man auch dazu sagen. Die Frau war ja sehr, sehr oft beim Ultraschall. Einfach auch, weil das Baby lang in Beckenendlage gelegen ist und wir immer wieder Lagekontrollen gemacht haben.
Ja, und es gab sogar den Schall der Plazenta. Plazenta-Lokalisation gab es.
Wegen der Lokalisation gab es den Schall. Aber da hat offensichtlich einfach niemand genau geschaut, in welchem Zustand diese Plazenta ist.
Ja.
Und deswegen ist das halt auch gar nicht entdeckt worden in der Schwangerschaft, dass die eben nicht so eine gesunde Plazenta ist.
Okay.
Und im Endeffekt kann man sagen, dass die Charlotte mit ihrer Plazenta über ziemlich lange Zeit sehr grenzwertig, aber doch funktioniert haben.
Ja.
Nämlich genau bis zum Termin. Sie hat ja genau am Geburtstermin geboren.
Ja. Also medizinisch gesprochen ergibt sich quasi das Bild einer chronischen, pathologischen, veränderten, funktionell eingeschränkten Plazenta. Genau. Also welche Vorwürfe kamen jetzt eigentlich konkret, wenn wir uns die Plazenta anschauen? Mhm. Es war einmal das Risiko der Plazentationsstörung. Das haben sie total toll aufgegriffen, nämlich aufgrund der vorangegangenen Sektion und der Curettage. Mhm. Beides sehr spannende Themen.
Ja.
Jetzt sollten wir mal erklären, was ist so eine Plazentationsstörung überhaupt? Also das ist diese abnorm invasive Plazenta, das ist AIP abgekürzt.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Implantationsproblem. Also das heißt, es ist jetzt nicht die gestörte Plazenta, sondern das ist von Beginn an die Anhaftungsstelle und damit eine schlechtere Versorgung. Also im Endeffekt führt es eigentlich dazu, dass wir ein Blutungsproblem haben.
Mhm.
Also das heißt, dass die Plazenta sich nicht gut lösen kann, weil sie invasiv ist. Invasiv heißt, dass sie reingewachsen ist ins Gewebe, wo sie eigentlich gar nicht reinwachsen soll. Und es gibt da drei Abstufungen. Das ist einmal angewachsen, also wir haben normal, wir haben angewachsen, wir haben mehr ins Gewebe rein, noch weiter hinein und dann so weit rein, dass es quasi durch die Gebärmutter durchgewachsen ist. Also da gibt es dann auch so Anhaftungsstellungen an der Blase und so. Gibt es tatsächlich?
Genau, also wir reden vom Durchwachsen der Plazenta durch die Gebärmutterwand.
Richtig.
Und da gibt es auch Fachausdrücke.
Das Akretaspektrum.
Das Akretaspektrum.
Sie sind sich auch spannenderweise unterschiedlich. Also es ist einfach so ein Riesending. Und eigentlich wäre es am besten, wir fassen das zusammen unter der abnorm invasiven Plazenta und nicht unter dem Akretaspektrum, weil eigentlich gehört die Plazenta previa, gehört da nämlich eigentlich auch dazu. Das ist, wenn die Plazenta über Muttermund liegt oder vor Muttermund, gibt es auch wieder Abstufungen. Ist aber irrelevant, weil das ist bei uns nicht eingetreten.
Genau.
Was aber die Gutachter gemeint hätten, dass aufgrund der vorangegangenen Sektion oder der Curettage Narbengewebe entsteht, was bestimmt, es ist ein Narbengewebe da. Was macht das Narbengewebe? Das Narbengewebe ist grundsätzlich einfach schlecht geblutet, hat eine andere Struktur und das Problem ist, dass warum auch immer Plazenten sich manchmal genau dort anhaften. Und das macht dieses Blutungsrisiko, weil dann haben wir einfach ein Problem, wenn es zu diesen Verwachsungen kommt, dass sich die Plazenta eventuell nicht lösen kann und dann blutet es. Ja, also in Wirklichkeit ist es ein Sekundärrisiko, weil es betrifft vor allem die Mama, postpartal. Also da ist das Baby eigentlich schon geboren in unserer Plazenta-Phase.
Und da gibt es dann diesen schönen juristischen Begriff, der Schutzzweck der Norm, den haben wir auch gelernt in der Zwischenzeit. Und da geht es einfach um ein Risiko für die Mutter und nicht um ein Risiko für das Kind.
Richtig. Ja.
Das ist einfach da ganz wichtig zu sehen, dass das nicht relevant ist in unserem Fall.
Richtig. Das zweite war eben das mit der Curettage. Im Prinzip ist es dasselbe. Also es besteht wieder ein Narbengewebe, wo sich die Plazenta theoretisch falsch anhaften könnte. Und ein bisschen absurd ist hier der Fall der Curettage, warum die überhaupt gemacht worden ist. Nämlich 3 Monate nach vorangegangener Sektion hat man festgestellt, dass angeblich ein Plazenta-Rest übergeblieben ist. Es gab halt keine Symptome, die dafür sprechen würden, dass es einen Rest gab. Und zusätzlich wurde dann die Curettage gemacht und auch eingeschickt, weil jedes Gewebe wird ja eingeschickt. Und da ist eindeutig zu sehen, dass das kein Plazentarest war. Und also es wurde unnötig eigentlich eine Curettage gemacht. Gut, wie dem auch sei, das ist rauszustreichen, weil warum ist das beides rauszustreichen? Weil der Plazentasitz nicht am Narbengewebe war. Und das ist etwas, was bei Status Prosectio eigentlich ein wichtiger Befund ist, weil da werden die Frauen extra hingeschickt, um genau die Narbe zu schallen und zu schauen und komplett auszuschließen, dass die Plazenta da nicht dran ist oder nahe rundherum ist, was auch so passiert ist. Dementsprechend sinkt das Risiko und ist eigentlich, kein Risiko gibt es nicht, aber es ist nicht ein signifikantes Risiko mehr, dass dieser Fall eintreten kann, außer das normale Risiko, was jede Frau hat. Also das ist einfach wegzustreichen. Ja. Was natürlich das andere Risiko, was wir schon mal angesprochen haben, ist die Uterusruptur, die bleibt nach wie vor einfach bestehen. Das ist einfach dieses Risiko, was da ist. Ja. Und was auch sehr spannend ist, was in den Gutachten vorkommt, was mir gerade einfällt, hat der Gutachter ja gesagt und herausgestrichen, dass weder Sektion noch Curettage sind generell Kontraindikationen für eine Hausgeburt. Das steht schwarz auf weiß in ihren Gutachten drinnen.
Stimmt.
Ja, I know. Der weitere Vorwurf, und der ist ein bisschen verstrickter, ist eigentlich nicht, weil es so indirekt die Plazenta betrifft, nämlich der GDM. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Und der Vorwurf ist, dass...
Gestationsdiabetes, der Schwangerschaftszucker.
Ja, genau. Der Vorwurf kam vom Gutachter, dass er meinte, ein unentdeckter Schwangerschaftsdiabetes beziehungsweise ein bevorstehender Diabetes, weil, weiß ich nicht, wie auf das gekommen ist. Also das Gefäß, er hat so argumentiert, dass der Diabetes oder Zucker macht ja die Gefäße kaputt und damit quasi ja auch die Plazenta, weil es dann zu einer gestörten Versorgung käme, weil ja die Gefäße nicht mehr passen. Das ist prinzipiell ja richtig, aber dafür muss A, der Diabetes schon lange vorbestanden haben, also damit das Auswirkungen zeigt im Plazentagewebe, und B, muss es einen Diabetes gegeben haben, also einen Schwangerschaftsdiabetes. Ja, das haben wir eh erläutert, die Mama hat kontinuierlich das Blutzuckerprofil in den Augen gehabt, hatte keinen Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, müssten, also die Theorie, es ist eine reine Theorie, und wenn wir diese Theorie bestätigen, müsste die Plazenta auch bestimmte Merkmale gehabt haben, hat es aber nicht. Man kann sich einfach das so vereinfacht vorstellen, dass die Plazenta reagiert auf diesen Zucker und passt sich dementsprechend an. Und das, was in der Literatur einfach immer beschrieben wird, ist, sie wird größer, dicker und ist stärker durchblutet, weil ja die Gefäße nicht so gut funktionieren. Also muss sie ja kompensieren.
Kompensiert wieder mal.
Und muss dagegen anpassen. Und prinzipiell ist ja die Plazenta gesund. Also es ist ja nicht zu diesem ursprünglichen Problem der Perfusion gekommen, sondern die Plazenta versucht gegen zu arbeiten. Also sie probiert dieses Überangebot zu kompensieren, was eigentlich voll gut ist. Mhm. Und bei uns war ja, also bei der Plazenta ist ja genau das Gegenteil passiert. Das ist sehr klein. Es gibt viele Infarkte, die nicht mehr gut durchblutet sind. Und 40% des Gewebes waren ja blockiert. Mhm. Also das ist ja, da war ja nicht mehr viel Kapazität da, sondern sie war ja schon massiv eingeschränkt. Mhm. Und das passiert nicht. Es ist ja kein überaktives Organ, was ja dem Zucker kompensatorisch entgegenwirkt, sondern es war ein total erschöpftes Organ, was eigentlich gar keine Kapazitäten mehr hatte. Es gibt in der Literatur beschrieben auch eine Plazenta-Insuffizienz mit dem GDM, aber dafür hätte die Frau einen unentdeckten Diabetes haben müssen. Mhm. Also nicht einen Schwangerschaftsdiabetes, sondern einen richtigen Diabetes mellitus, einen diagnostizierten. Und das haben wir auch nicht gehabt. Mhm. Dementsprechend ist dieses Argument hier, weil es ja keine Stoffwechselüberbelastung gab, sondern eine Versorgungsstörung, wieder rauszuhebeln. Also die Theorie, das ist eine Theorie.
Ja, ja.
Aber die hat sich auch nicht manifestiert. Das Letzte, was noch vorgeworfen wurde, beziehungsweise immer wieder dann so reingeflossen ist mit Argumenten oder mit Vorwürfen eigentlich, war, dass die Gutachter prinzipiell schon gesagt haben, es war eine unterentwickelte Plazenta, die natürlich fürs Outcome jetzt nicht sehr förderlich waren, die auch, und das ist das Witzige, sie schreiben, das hätte von Ärzten und von Hebammen nicht erkannt werden können. Und der Richter schreibt aber, dass es aber trotzdem nicht so eine Entlastung für die Angeklagte ergeben hat, zumal der Abfall der Wachstumskurven des Kindes in der Schwangerschaft ein potenzieller Hinweis hätte sein können.
Was lustig ist, weil diese Wachstumskurven hatte ich ja nicht zur Verfügung.
Ja, das, und die werden bei uns im Mutter-Kind-Pass auch nicht abgebildet. Mhm. Also wir haben sehr wohl Biometrie, ja, aber das macht die Gynäkologin. Und die Gynäkologin markiert das auch im Mutter-Kind-Pass mit normal oder mit Kontrolle. Also so, wie heißt denn das?
Weitere Kontrollen notwendig.
Genau, weitere Kontrollen notwendig. Ja. Oder eben, sie hakelt ab, also ist alles in der Norm.
Ja, oder auch in den Befunden steht ja Biometrie der Schwangerschaftswoche entsprechend.
Entsprechend, genau. Ja.
Na, aber da haben wir natürlich schon ein bisschen ein Kommunikationsproblem, muss man sagen. Also wenn diese Biometrien irgendwo in einer zentralen Stelle dokumentiert werden würden,
ja,
auf die wir Hebammen auch Zugriff hätten.
Was wir im Nachhinein gemacht haben, wir haben es in eine Perzentilenkurve eingetragen. Ja. Das müssen wir schon sagen. Wir haben einfach dann alle Befunde gesucht, die man hätte finden können. Und aufgrund der Daten haben wir das selber in eine, also alles im Nachhinein, um zu schauen, ob das irgendeine Auffälligkeit gegeben hat, weil in der Literatur kommt das vor, dass man sich die Wachstumskurven dahingehend anschauen muss, weil die Kinder durchs Kompensieren irgendwann stagnieren.
Und das vom Gewicht.
Vom Gewicht. Und das sieht man in diesen Kurven oder könnte man ablesen. Da aber das bei uns im Mutter-Kind-Pass nicht drinnen war und wir das nachprüfen wollten, haben wir das selber gemacht und siehe da, war die Wachstumskurve natürlich auffällig. Mhm. Weil tatsächlich ist die Charlotte in den ersten 2 Schwangerschaftsdritteln ganz gut gewachsen. Mhm. Und dann kam ein Wendepunkt. Und dann hat man einfach rein aus der Wachstumskurve gesehen, dass das Kind begonnen hat zu stagnieren. Mhm. Das heißt, es ist einfach nicht mehr entsprechend weitergewachsen, weil diese Perzentilenkurve abflacht. Mhm. Und wenn man auch noch am Ende, also in dieser 40. Woche, das Geburtsgewicht einträgt, sieht man einfach ganz klar, dass sie aufgehört hat zu wachsen, ab einem gewissen Punkt.
Mhm.
Ja. Aber da stand niemandem zur Verfügung. Das muss man auch dazu sagen.
Und es gab eine Retrospektive, wie es so schön heißt, also eine Rückschau, und das haben wir vorher nicht zur Verfügung gehabt.
Genau. Also das ist ein großes Dilemma, was ich sehr, sehr oft, es wären noch Frauen, die Befunde gar nicht mehr mitgegeben, sondern es wird ihnen einfach gesagt, ja, ist ja alles in Ordnung.
Mhm.
Prinzipiell kann man aber auch den Ärzten hier eigentlich keinen Vorwurf machen.
Na, weil die auch nur Momentaufnahmen machen.
Ja, die machen auch nur eine Momentaufnahme, und da war die Charlotte halt jedes Mal im unteren Normbereich. Also jetzt nicht in diesem perfekten mittleren Perzentilenkind, aber es gibt einfach auch kleine Kinder.
Mhm.
Das ist halt auch so ein Ding. Kinder dürfen ja auch klein sein und weniger quasi Gewicht haben, auch wenn es nur ein Schätzgewicht in dem Fall dann ist. Aber prinzipiell ist das auch normal und auch voll okay. Und leider war weder ein Doppler auffällig, sonst noch eine Biometrie war jetzt eigentlich auch nicht massiv auffällig. Und deswegen kann man den Ärzten auch da jetzt eigentlich nichts sagen. Zum Unterschied, was wir das letzte Mal ja schon erwähnt haben, in Deutschland ist es halt im Mutterpass verankert, dass die Wachstumsperzentilen im Mutterpass abgebildet werden. Das gibt's ja bei uns nicht. Das wäre vielleicht jetzt noch, wenn man retroperspektiv draufsteht, eine Möglichkeit gewesen, das zu erkennen, wie wir vorher gesagt haben. Aber da es bei uns nicht so vorgesehen ist, und theoretisch müssten sich die Gynäkologen halt alle Befunde hernehmen und vergleichen und jedes Mal schauen, ob sich irgendwas gravierend geändert hat oder nicht.
Und wir als Hebammen haben halt gar keine Befunde zur Verfügung. Das ist ja auch das nächste Problem.
Ja, also wir haben ja kein zentrales System, wo alle Befunde, also theoretisch schon, aber wir haben halt keinen Zugriff. Eine Elga zum Beispiel. Ja. Wäre ja so ein zentrales System, wo man ja, also die Idee ist ja, dass ja alle Gesundheitsfachpersonen Zugriff haben auf die Daten der Person, und die kann man dann freigeben und sagen, ja, du kannst alle meine Befunde anschauen. Aber
werden diese Schwangerschaftsbefunde im Elga gespeichert?
Nein, aber es ist eine Möglichkeit.
Wo?
Ja.
Eine
Theorie. Es ist eine ganz große Theorie, ja, ich weiß eh. Ja.
Okay.
Aber prinzipiell, also ich glaube, dass es prinzipiell dieses große Gesundheitsziel ist, alles an einen Ort zu bringen und dass alle möglichst gut die Befunde zur Verfügung haben und so weiter. Aber das sind wir halt in Österreich einfach noch schlecht aufgestellt.
Mhm.
Und ausgedruckt wird es halt zum Teil auch nicht mehr und auch nicht mitgegeben. Das sehe ich auch bei mir in der Praxis. Also ich habe, wenn ich Befunde nachkontrolliere, also gibt es sie einfach nicht, weil sie nicht mitgegeben worden sind. Und ich muss dann halt vertrauen und muss dann sagen, ja, was hat der Arzt gesagt? Ja, alles in Ordnung. Mhm. Das ist halt irgendwie schwierig. Aber was soll ich machen? Ich kann natürlich nachtelefonieren und sagen, hey, ich bin die Hebamme, ich brauche Befunde.
Mhm.
Dann fragen sie mich, was machen sie mit Befunden?
Mhm.
Also es ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, um zurückzukommen zu dem Thema, es ist einfach, in Österreich, glaube ich, wir sind halt, oder alle wollen ja immer den Schuldigen haben. Und das ist in der Geschichte halt echt schwierig. Wenn wir jetzt das Gesamtbild anschauen, ja, wenn wir sagen, was hat die Obduktion ergeben, was waren die Vorwürfe?
Noch ein wichtiger Punkt, der dann eigentlich bei der Verhandlung erst aufgekommen ist, war die Sache mit der Hypoxie-Erkennung während der Geburt und den Herztönen.
Ja, also da wurde dann gesagt, dass diese chronische Plazenta-Insuffizienz ja schon hätte viel früher durch ein CGG und vor allem durch ein Dauer-CTG hätte erkannt werden können. Oh Gott, diese hätte.
Mhm.
Was ja eigentlich dem Kompensationsmechanismus der Kinder ein bisschen widerspricht. Also die versuchen ja alles an Energie zu sparen und zu tun, damit sie da gut durch eine Geburt kommen. Und irgendwann kommt ja eben dieser Kipppunkt. Und in der Verhandlung war ja das dann Thema. Und die Gutachter sind halt der Meinung, dass man mit einem Dauer-CTG das sehr wohl früher hätte erkennen können. Aber das machen wir das nächste Mal.
Mhm. Thema Herztonüberwachung kommt in der nächsten Folge. Für heute ist es genug an Hirnschmalzarbeit. Und ein Anliegen habe ich noch an euch, weil es ja jetzt nochmal in eine zweite Verhandlungsrunde geht und ich nochmal Anwaltskosten habe, gibt es eine neue Spendenaktion. So wie in der ersten Runde auch schon. Ich hoffe, diesmal komme ich mit weniger Geld aus. Das heißt, das Ziel ist jetzt nicht ganz so hoch. Ich brauche aber trotzdem wieder eure Hilfe und würde euch bitten, mir einen kleinen Betrag zu überweisen. Den Link zur Spendenplattform findet ihr auch in den Shownotes. Danke vielmals.